Hallo, herzlich willkommen beim Ballestra Podcast. Wir senden heute aus der Redaktion des Magazins und ich sitze hier bei einer Flasche Ballestra Bier aus der Biobrauerei Erzbräu mit dem ehemaligen Chefredakteur Jakob Rosenberg. Hallo.
Hallo.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir wollen heute einen sogenannten Deep Dive in die Geschichte des Ballestra machen. Genauer gesagt in deine Geschichte, denn die umfasst ja auch beinahe zwei Jahrzehnte Ballestra-Tätigkeit, 12 Jahre Chefredakteur. Du warst, wie gesagt, 12 Jahre hast du dieses Magazin geleitet, hast die Stelle im Sommer an Nicole Selmer und Moritz Ablinger übergeben und bist jetzt noch als Co-Geschäftsführer des Ballestra tätig. Wie geht es dir damit?
Ja, es ist ein interessantes Gefühl, ins Büro zu kommen. Also viele Erinnerungen. Also ich fühle mich schon noch fast zu Hause hier. Also so ein bisschen zurück ins Wohnzimmer, obwohl Wohnzimmer eher vielleicht ins Arbeitszimmer. Ja, und sonst, mir geht's gut. Mir geht es auch gut, das hier zu sehen. Es sind sehr schöne Erinnerungen. Und an Tagen wie heute freut es mich besonders, hier zu sein, weil heute die neue Ausgabe zu Franz Beckenbauer gekommen ist, die ich noch nicht kenne. Und das ist auch besonders schön, irgendwie den Ballestra jetzt in die Hand zu nehmen, aufzuschlagen, zu sehen, zu lesen und mich da durch gute Lektüre quasi unterhalten zu lassen und viel Interessantes, Neues zu lernen.
Der Ballestra ist ja im März 2000 das erste Mal erschienen, mit 32 Seiten, Auflage 300 Stück. Wann hast du das erste Mal von diesem Magazin erfahren, es gesehen oder darüber gehört?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wann ich die ersten Berührungspunkte gehabt habe. Ich weiß, ich habe im Jahr 2000 zu studieren begonnen. Eins meiner, habe relativ früh dann, also auf der Politikwissenschaft zum Beispiel, ein Tutorium gemacht. Und einer meiner Tutoren war der Georg Spitaler, der Fußball interessiert war, und wir haben dann manchmal auch geplaudert und er hat mir erzählt irgendwie auch davon. Das muss auch irgendwann in den frühen 2000ern gewesen sein. Dann ist mir das natürlich aufgefallen, dass es die Kooperation mit dem Standard gibt. Also ich habe dort irgendwie Artikel gelesen, die auf der Standard-Seite erschienen sind. Und dann, ich würde sagen, so richtig näher kennengelernt habe ich ihn dann eigentlich 2005, 2006, wie ich aus Italien zurückgekommen bin. Also ich habe 2004 und 2005 in Italien, in Neapel studiert und habe in der Zeit meine Fußballleidenschaft auch noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, die ist neu entfacht worden. Napoli war damals in der dritten Liga, ich war da irgendwie bei den Spielen immer und bin da einfach so ein bisschen reingekippt. Bin dann nach Wien zurückgekommen, das hat mir natürlich auch gefehlt, so dieses Gefühl. Habe dann irgendwann den Ballestra gesehen und dort auch die Ankündigung, dass es eine Ausgabe zu Diego Maradona geben soll. Und so hat dann irgendwie auch meine Geschichte begonnen, dass ich gedacht habe, okay, da könnte ich ja vielleicht was beitragen. Und ja, aber auch bevor ich geschrieben habe, habe ich den Ballestra ab dann eigentlich sehr, sehr regelmäßig gelesen, habe eben den Reinhard Krenhuber dann nochmal getroffen und irgendwie gesagt, okay, ich würde gern was beitragen und ob ich kann, und habe dann einfach, also damals ist der Ballestra zweimonatlich gekommen, aber habe es monatlich verschlungen. Ich glaube, eins der Cover war ja auch mit dir quasi, da warst du das Model für die Mode-Geschichte. Also das war um den Zeitpunkt herum, dass ich dann irgendwie so reingekippt bin. Und dann bei der bei der WM 2006 hat es eine Art Public Viewing von Ballestra gegeben. Da war ich dann immer wieder dort, habe mit den Leuten geplaudert, so ein bisschen ein paar Mitglieder der Redaktion kennengelernt und habe da dann auch eigentlich quasi meinen ersten, oder neben dem Maradona-Text, noch einen Artikelvorschlag quasi gepitcht. Das ist damals um Calciopoli gegangen. Also das war ja der große Manipulationsskandal, bei dem Juventus involviert war und wo ich einfach davon erzählt habe und da irgendwie wahrscheinlich ein bisschen davon profitiert habe, dass ich irgendwie die italienischen Medien noch relativ stark verfolgt habe und dann eben der Reinhard zu dem Zeitpunkt gesagt hat, ja, magst nicht der Geschichte schreiben. Und so hat diese Geschichte dann begonnen.
Du hast ja nicht Journalismus studiert, oder?
Nein, also ich habe Politikwissenschaften studiert, genau. Also war auch nie mein Plan A, also Journalist zu werden. Also ich komme aus einer Familie mit einer gewissen Nähe zum Journalismus. Also mein Vater war sehr lang beim ORF beschäftigt. Das heißt, das war jetzt keine Welt, die mir total fremd ist, aber eigentlich gerade in dem Alter oder gerade zu dem Zeitpunkt ist es mir eher darum gegangen, okay, ich möchte studieren. Politikwissenschaft hat mich sehr, oder das Thema hat mich auch sehr interessiert, oder die Themen haben mich sehr interessiert. Und dann, genau, war dieses Schreiben dann ein bisschen nebenbei, aber das war jetzt auch nicht so der Plan. Also ich erinnere mich auch relativ gut an eine Klausur, ich glaube, das war 2009 oder so, am Semmering in irgendeiner Hütte. Es war irgendwie Mitte Juli, na, Mitte Juni oder Ende Mai, jedenfalls eigentlich Frühling oder Frühsommer. Es war wahnsinnig kalt, nicht beheiztes Quartier und so weiter. Und da sind wir da gesessen und haben irgendwie die nächsten Ausgaben besprochen. Und irgendwann hat der Kollege gemeint, na okay, wer von euch könnte sich denn vorstellen, irgendwie im Journalismus tätig zu sein oder so. Und ich habe mich da eigentlich gar nicht so richtig angesprochen gefühlt, aber zu dem Zeitpunkt ist dann dieses Konzept der Kernredaktion entstanden, wo ich dann auch Mitglied geworden bin, wo es dann darum gegangen ist, einfach so einen quasi bisschen aktuelleren Betrieb auch zu haben oder einen stärkeren Austausch zu haben. Und ich bin dann so langsam reingekippt und reingewachsen.
Da war der Reinhard Grenhuber als Chefredakteur, du und wer hat da noch dazugehört?
Also ich glaube, in der ursprünglichen Kernredaktion waren der Andreas Hagenauer, der Mario Somberger und ich. Und die Kernredaktion war jetzt, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so, nach so vielen Wahlen würde ich sagen, war das so ein bisschen ein Austauschbecken. Also wir waren jetzt sicher nicht die erfahrensten oder auch die, weiß nicht, besten, wie auch immer man das dann irgendwie nennen will oder so, sondern wir waren einfach diejenigen, die, würde ich sagen, eine ähnliche Alterskategorie waren, die vielleicht auch ein bisschen Zeit neben dem Studium gehabt haben oder neben Jobs und die da irgendwie reingekippt sind, Ideen gehabt haben, die einbringen wollten und den Reinhard damals halt auch unterstützen wollten und der das dann auch sehr dankbar angenommen hat und froh war, dass da was passiert und gleichzeitig hat es natürlich die Gründergeneration oder die noch gegeben, die auch relativ viel dann auch geschrieben haben noch und sehr präsent auch waren beim Magazin.
Gab es damals eine Redaktion, das war ja noch nicht dieser Standort, der es heute ist, oder? Gab es da noch dieses Geschäftslokal auf der Schönbrunner Straße? Oder?
Na, fürs Geschäftslokal bin ich auch zu jung. Das war vor meiner Zeit. Von dem kenne ich nur Geschichten. Damals waren wir im ersten Bezirk in der Nähe vom Schwarzenbergplatz hat es eine Redaktion in der Lothringer Straße gegeben.
Ich erinnere mich an eine Gemeinschaft mit dem Datum, oder?
Nein, es war nicht mit dem Datum, sondern es war mit dem Volltext.
Ah, Volltext.
Volltext, der Literaturmagazin, und mit denen sind wir dann auch gemeinsam übersiedelt. Und ich glaube, das war 2008 oder 2009, dass wir hier in die Porzellangasse gezogen sind. Zuerst noch Stiege 3, dritter Stock, und jetzt sind wir eben ebenerdig untergebracht. Und ja.
Im Sommer auch nicht schlecht.
Im Sommer sehr angenehm.
Ein Highlight war dann sicher die WM in Südafrika, wo du mit dem Reinhard Grenhuber hingereist bist. Was hat sich dort abgespielt?
Ja, ich glaube, Südafrika war so, also das war wahrscheinlich überhaupt so dieses Setting. Also es war 2008, war die EM in Österreich und der Schweiz. Ich würde sagen, das war für den Balestra sicher auch eine wichtige Zeit. Also nicht vergleichbar mit Deutschland, wo ja irgendwie diese ganze Fußball- und Fußballberichterstattung und alles, was rund um den Fußball passiert, total explodiert ist. Ich würde sagen, in Österreich war das ein bisschen abgeschwächt, aber schon noch da. Und auch, glaube ich, total wichtiges Turnier und irgendwie so, okay, man sieht, da bewegt sich was und plötzlich kommen da neue Leute und kommt ein neues Interesse auch dafür, wie man über Fußball berichtet, wie man über Fußball spricht und so weiter. Und dann war eben die WM Südafrika und da haben wir uns um Akkreditierungen bemüht und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eigentlich, dass es das erste Mal war, dass zwei Personen vom Balestra akkreditiert waren und wir haben gesagt, okay, super, und da wollen wir hinfahren. Und der Reinhard ist halt wirklich quasi als ständiger Vertreter hingefahren und ich bin nachgereist und dann früher auch zurückgekommen. Und wir haben diese WM, ich würde sagen, das war ein Riesenprojekt, bei dem wir vorher schon begonnen haben, irgendwie Monate vorher irgendwie diese Ausgabe zu planen und haben damals auch, und ich würde sagen, das war vielleicht auch mit ein bisschen Naivität verbunden, aber versucht wirklich eigentlich in einer Konkurrenz, auch falsches Wort, aber eigentlich ein tagesaktuelles Angebot zu schaffen. Das heißt, über wirklich, vielleicht nicht jedes Spiel, aber jedes teilnehmende Land eigentlich an jedem Spieltag eine Geschichte zu haben, haben da irgendwie ein wahnsinnig ausgeklügeltes System gehabt, wo wir Teams, Kollegen, Kolleginnen zugeteilt haben oder die sich gemeldet haben für Geschichten und haben wahnsinnig viel Content produziert. Also haben da wirklich an jedem Tag mehrere Geschichten irgendwie gehabt und gleichzeitig war halt die Redaktion nicht besetzt, weil der Reinhard und ich in Südafrika waren. Und das heißt, wir haben das dann alles quasi unterwegs gemacht und es war wahnsinnig fordernd und gleichzeitig auch total, total interessant, also das zu sehen einmal in diese WM-Stadien und keine Ahnung, also so Spiele wie Uruguay gegen Ghana im Viertelfinale, wo es dann irgendwie in der letzten Minute diesen Torraub vom Luis Suarez gibt und den Elfmeter, der noch verschossen wird und das ganze Stadion, das für Ghana sinkt, weil Südafrika schon ausgeschieden ist und das quasi, also das waren wirklich tolle Erfahrungen und gleichzeitig auch welche, wo ich mal nachgedacht habe, okay, vielleicht war es ein bisschen zu ambitioniert und vielleicht hätte man das ein bisschen kleiner denken müssen.
Der nächste Sprung ist dann eigentlich 2012, wo du Chefredakteur geworden bist. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich glaube, dass sich das hat sich so ein bisschen langsam abgezeichnet. Also ich habe vorher gesagt, wir haben irgendwie diese Kernredaktion gegründet und ich würde sagen, ich war, das hat auch dann irgendwie berufliche Gründe gehabt oder so, aber ich bin da einfach sehr, sehr stark reingekippt. Also ich habe diese Arbeit, ich habe es einfach geliebt, diese Arbeit zu machen. Also ich habe, am Anfang war ich ja quasi Journalist, habe irgendwie gelernt, irgendwie Texte zu schreiben oder das versucht zu machen, gute Geschichten zu entdecken und irgendwie zu machen. Und ich bin dann relativ schnell auch drauf gekommen, dass mir eigentlich die Redakteursarbeit noch mehr gefällt oder mindestens gleich gut gefällt. Also das heißt, gemeinsam mit Kollegen, Kolleginnen an Texten zu arbeiten, zu schauen, was kann man verbessern, was werden interessante Geschichten, wie kann man Texte dann noch redigieren und wie kann man also nicht nur die Redaktion an einem Text, sondern dann auch das, nennen wir es Blattmacherische, also irgendwie zu sagen, okay, wie konzipiert man ein Heft, was sind Geschichten, die da noch einpassen würden, was sind Zusatzgeschichten, was muss man weglassen, was kann man noch dazu erzählen, also das hat mir einfach wahnsinnig großen Spaß und große Freude gemacht, wie spielt sich das dann auch wie passt das mit der Gestaltung zusammen, welche Fotos hat man und so weiter, also da bin ich einfach total reingekippt, habe das wahnsinnig gern gemacht, dann war da der Punkt da, dass wir ich würde sagen, geglaubt haben, die Ressourcen zu haben, um auch quasi zu expandieren. Und dann war irgendwie klar, okay, ich werd auch beschäftigt. Also war der Reinhard dann quasi hauptbeschäftigt und ich war daneben und hatte dann die Rolle als CVD. Mhm. Also irgendwie da auch da das zu organisieren. Und dann 2011 sind wir in eine kleine finanzielle Krise auch gestolpert, würde ich sagen, die wir nicht unbedingt absehen konnten und dann war irgendwie klar, dass wir uns diese Personalstruktur, wie wir sie haben, auch nicht mehr leisten können. Und dann war irgendwie relativ schnell auch klar, dass das, dass der Reinhard, der den Ballester auch aufgebaut hat, da auch extrem viel unbezahlte Arbeit auch vorher schon reingesteckt hat und dass der gesagt hat, okay, irgendwie er möchte auch diesen Schritt quasi zurück, also zu sagen, okay, ich mache jetzt diese 40 Stunden allein oder sonst irgendwas, dass da irgendwie klar war, er will das auch nicht. Mhm. Und dass ich dann gesagt habe, ich übernehme das und ich mache das gerne und ich probiere das. Und genau, da war der Rainer zuerst auf Bildungskarenz, da war auch noch nicht ganz klar, okay, wie geht es dann danach weiter. Und ich würde sagen, da hat sich dann aber auch abgezeichnet, dass er sagt, okay, eigentlich bleiben wir quasi bei dem Setting und so ist das entstanden.
Gut, das heißt, du warst dann wie alt und dein Studium abgeschlossen oder setz uns da ein bisschen ins Bild.
Ja, das Studium habe ich zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen gehabt, also ich bin 2007 im Studium fertig geworden. Ich war 31 zu dem Zeitpunkt oder damals sogar noch 30, also ich bin in dem Jahr 31 geworden. Und ich würde sagen, ich habe damals so mehrere Jobs nebeneinander gehabt. Also ich habe einerseits beim Ballester ein bisschen was verdient. Also das war auch so ein Punkt, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich brauche da auch mehr, weil ich dann irgendwie auch davon leben muss. Und ich habe damals, also ich habe eigentlich direkt nach dem Studium auch begonnen, auf der Politikwissenschaft zu unterrichten. Also ich habe Lehraufträge gehabt, ich habe dann mit Georg Spitaler, also eh schon erwähnten Georg Spitaler, der ja auch einer so der frühen oder der ersten Generation war, der auch Politikwissenschaftler ist, mit dem habe ich gemeinsam dieses Projekt auch beim Dokumentationsrecht des österreichischen Widerstands, also da schließt sich auch ein bisschen ein Kreis, dieses Projekt zur Aufarbeitung der NS-Geschichte von Rapid gemacht. Das ist 2011 erschienen. Also das heißt, es waren so meistens so mehrere Dinge nebenbei, aber kein Fulltime-Job, sondern genau Dinge nebenbei und mehreres und mehrere Interessen. Und eben auf der einen Seite irgendwie so die wissenschaftliche Arbeit und auf der anderen Seite die journalistische. Und ich würde sagen, ich war da nicht total entschieden. Ich habe nicht gesagt, ich möchte unbedingt in die Wissenschaft oder ich möchte unbedingt Journalist werden. Und dann war aber für mich klar, okay, irgendwie beides geht sich dann auch nicht mehr so aus. Und ich habe dann, wie ich dann den Chefredakteursposten auch übernommen habe, habe ich die Wissenschaft dann sehr stark zurückgefahren.
Als du damals angetreten bist als Chefredakteur, gab es da Dinge, wo du gesagt hast, und ab jetzt mache ich das so, das möchte ich lieber so umsetzen? Bist du da quasi mit einem geistigen Konzept angetreten auch?
Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man sowas neu macht und wenn es so große Veränderungen gibt, dann, also ich meine, erstens stellt man wahrscheinlich prinzipiell mal immer alles in Frage und überlegt, okay, na, was funktioniert, was funktioniert nicht, was würde ich gerne anders machen, und konzipiert dann ganz gern. Und ich habe das auch getan, also ich würde sagen, ich bin auch jemand, der irgendwie schon eher so versucht, in Strukturen oder so zu denken und zu arbeiten. Da haben wir da sehr viel überlegt, habe auch sehr viele Gespräche geführt, haben mir sehr viele Ideen dazu gemacht und dann ist natürlich alles anders gekommen. Also es ist dann irgendwie Umsetzen und Planen sind dann schon zwei unterschiedliche Dinge. Aber klar, habe ich mir Dinge überlegt, aber es war jetzt auch gar nicht so sehr, ich würde sagen, die Idee war nicht irgendwie zu sagen, okay, wir brauchen jetzt einen großen Bruch oder ich muss dem jetzt unbedingt meinen Stempel aufsetzen oder so, sondern es war eher dieses, okay, wie kann ich das, was ich am Balestra immer schon cool gefunden habe, wie kann ich das bewahren und wie kann ich schauen, dass man das irgendwie so organisiert, dass das für die Leute auch passt, die da mitarbeiten. Und ich glaube, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt auch bei dem Magazin gewesen. Also wir waren nie irgendwie, also ich glaube, man kann das ja auch nie mit einem geregelten journalistischen Betrieb vergleichen, wo man sagt, okay, es gibt x Angestellte und die machen das halt, sondern der Balestra hat immer davon gelebt, dass es Leute gibt, die das Produkt, die das Magazin super finden, die gern Geschichten erzählen wollen, die auch Geschichten zu erzählen haben, auch weil sie aus unterschiedlichsten Ebenen oder Bereichen kommen und die sie halt erzählen wollen und das dann irgendwie zu verstärken. Und ich würde sagen, das war auch das Ziel, dass das so bleibt. Und es waren, also ich würde sagen, bei mir waren es dann eher so Dinge, okay, wie kann man Abläufe ändern und was kann man da tun? Und eben wie gesagt, mit manchen Sachen, manche Sachen haben funktioniert, andere gar nicht.
Aber gehen wir da noch ein bisschen auf eine inhaltliche Ebene. Es wird im Balestra auch immer wieder überlegt, mehr in die Richtung zu gehen. Oder ganz klar ist sozusagen die offensive Erweiterung des Fußballhorizonts. Aber das ist ja ein großer Begriff. Gab es da schon Dinge, wo du gesagt hast, ja, du als Chefredakteur willst jetzt den Fokus auch mehr in die Richtung lenken, inhaltlich mehr so arbeiten?
Nein, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, dass der Fokus eher war zu sagen, okay, ich möchte, dass der Balestra offensiv den Fußballhorizont erweitert. Ich glaube, dass ich nicht abstreiten kann, woher ich komme. Also ich glaube, so dieser ganze Bereich, welche Rolle spielt Fußball in der Gesellschaft und welche Bedeutung hat das über den Sport hinaus, dass mir das immer wichtig war. Ich würde sagen, das war aber auch, also ich glaube, das war mein Punkt. Ich glaube, das war ein Punkt, der auch Blattlinie sowieso war und dass ich da vielleicht dann einen anderen Fokus drauf gelegt habe, als das vielleicht andere Leute gemacht hätten, das kann schon sein, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, nein, dieses Thema kommt nicht so kurz und ich muss jetzt drum kämpfen, sondern es war eher zu sagen, okay, das Thema halte ich für wichtig und ich glaube, dass wir da auch tolle Magazine gemacht haben und aber es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, okay, es kann, wenn man nicht irgendwie dreimal, weiß ich nicht, Gesellschaft sagt in einem Text, das funktioniert ja nicht, also gar nicht, sondern eher, mir war es auch wichtig, die Breite an Themen und an Zugängen, die der Balestra gehabt hat oder die ihn auszeichnen. Und ich finde, das ist ja was ganz Spezifisches, dass ja eigentlich so diese ganze Gründergeneration nicht aus dem Fußball oder nicht aus dem Journalismus kommt, sondern wer eben den Dr. Benwieser, der Arzt ist, oder eben den Georg, der Politikwissenschaftler ist, oder den Klaus, der Ökonom ist und so. Also wo man einfach aus unterschiedlichsten Bereichen kommt und versucht, den eigenen Bereich auch oder den Fußball auch ein bisschen durch den eigenen Bereich zu sehen. Ich glaube, dass das immer total wichtig war und das wollte ich auf jeden Fall beibehalten. Und ich meine, ich möchte zu dem Zeitpunkt, weil das ist jetzt auch irgendwie Anfang meiner Tätigkeit als Chefredakteur, was ich da halt auch total wichtig finde, ist, dass ich da relativ schnell einfach die Nicole als total wichtige Verbündete und Partnerin quasi gefunden habe, die und wir da extrem viel auch gemeinsam umgesetzt haben, weil wir das sehr viel sehr ähnlich gesehen haben und das sehr, sehr gut funktioniert hat auch.
Nicole Selmer, die jetzt übernommen. Nimm uns ein bisschen in den Alltag von einem Chefredakteur des Palästras noch mit. Was waren die Dinge, die dir Spaß gemacht haben und was war eher das, was du immer loswerden wolltest oder ganz zum Schluss dann erledigt hast?
Ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich am meisten Spaß, und ich meine, das ist immer auch schwer zu sagen, aber ich glaube, mir hat schon am meisten Spaß immer das Konzipieren und dann auch das Umsetzen von Texten gemacht. Das heißt nicht unbedingt das Texte selber schreiben, sondern eher dieses, okay, man sagt, man hat den und den Schwerpunkt und wie kann der auch schon zum Beispiel. Also ich finde, das ist sowas, was, ich finde, das ist eine der schönsten Tätigkeiten, die man sich vorstellen kann. Also einfach zu sagen, okay, es gibt dieses Thema, wie kann man das Thema an sich ist schon interessant und wie kann man dem Ganzen noch die Richtung oder einen Blick drauf geben, dass es noch interessanter wird oder wie kann man das erzählen und welchen Ausschnitt wählt man, welchen wählt man nicht und so. Also ich finde diese konzeptionelle Arbeit und dieses Gestalten da, das war immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das ist, wo ich, also was mir auch irgendwie ganz gut gelegen ist. Und ich meine, sonst, was glaube ich auch ganz wichtig ist in so einer Tätigkeit, ist Kommunikation. Also ich glaube, es geht extrem viel darum, mit Kollegen, Kolleginnen zu sprechen, aber auch natürlich mit Externen und einfach zu wissen, okay, um was geht's, wen kann man für welche Idee begeistern, wie kann man das auch abstimmen, dass man irgendwie so auf gemeinsame Ziele oder auf gemeinsame Blicke drauf kommt, wo gibt es vielleicht auch Reibung, wie kann man, also was kann man aus der auch irgendwie gewinnen und wie, welchen Aspekten muss man noch beachten? Und ich glaube, ich meine, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wo ich herkomme, aber ich komme halt aus dem Schreibenden, aber ein Text ist ja natürlich viel mehr als nur ein Artikel ist viel mehr als nur ein Text. Da geht es sehr stark um die Bildebene, da geht es sehr stark um die gestalterische Ebene. Das sind auch zum Beispiel beides Bereiche, die ich sicher auch mit der Zeit erst mehr gelernt habe und auch mehr zu schätzen gelernt habe, also zu sagen, okay, es ist nicht nur wichtig, ein tolles Interview zu haben, sondern es ist genauso wichtig, die passenden Fotos dazu zu haben und es ist genauso wichtig, die passende Schrift dazu zu haben und den richtigen Satz zu haben und so weiter. Und dieses Zusammenbringen und Zusammenwürfeln, das ist sicher das, was ich am liebsten gemacht habe. Ich überlege gerade, was ich nicht so gern gemacht habe. Vielleicht musst du mir Stichworte liefern und dann sage ich, wie gern oder ungern ich das gemacht habe.
Autoren nachlaufen, die die Deadlines nicht eingehalten haben.
Nein, war für mich auch nie das große Thema. Also ich habe das, ich glaube, das war schon noch so ein bisschen eine Herausforderung. Also wir sind ja von einem Zwei-Monats-Magazin dann irgendwann zu einem Monat oder mehr oder weniger Monatsmagazin geworden. Wir haben nie so einen hauptamtlichen Apparat, einen breiten gehabt. Das heißt, es war auch immer klar, dass ein Großteil der Leute Sachen eigentlich nebenbei macht. Und da ist es dann natürlich irgendwie speziell auch nochmal schwieriger, vielleicht eine gewisse Disziplin irgendwie reinzubekommen. Aber eben wie gesagt, ich finde, dass der Palästerer eigentlich über die Jahre auszeichnet, dass da einfach immer super Menschen und super Leute mitgearbeitet haben. Und ich habe da noch kein Problem damit, jemanden anzurufen und sagen, okay, wie schaut es mit deinem Text aus? Und irgendwie, eigentlich wäre er überfällig, klar, wenn er nicht kommt und wenn er bis zuletzt nicht kommt, aber da haben wir es dann auch geschafft, irgendwie einen Umgang damit zu finden und ich würde sagen, das Problem hat sich dann irgendwie auch gelöst. Ja.
Reden wir über den Fußball und über den vielleicht österreichischen Fußball. zu dieser Zeit, wo du Chefredakteur warst, wie hat sich der, wo ist er gestanden, 2012, und wie hat er sich entwickelt aus deiner Sicht?
Ja, ich würde sagen, in gewisser Weise war er wahrscheinlich vergleichbar mit jetzt. Also ich würde sagen, so um die Zeit herum hat die Red Bull-Dominanz begonnen. Also es hat ja dann irgendwie den Ausreißer mit der Austria 2013 noch gegeben. Aber eigentlich war das ja auch ein Ausreißer. Also es war eine sehr, sehr starke Dominanz von einem Verein. Ja, und ich würde sagen, das hat sich ja vorher schon abgezeichnet, aber da würde ich sagen, war das so die Zeit war so die Konsolidierung, und ich glaube, was da dazugekommen ist, war auch das Erkennen quasi der Konkurrenz, dass man damit nicht mithalten kann. Also das war, ich würde sagen, das war wahrscheinlich auch der qualitative Unterschied. Früher haben die anderen Vereine noch glaubt, in einem guten Jahr funktioniert es vielleicht, und wenn man nur richtig und denkt, dann funktioniert es. Und ich würde sagen, da hat dann so diese richtige Dominanz begonnen, wo dann eigentlich auch alle Vereine gesagt haben, naja, okay, wenn ein Wunder geschieht dann, und wenn Ding dann, wenn Red Bull umfällt, können wir vielleicht. Aber davor, würde ich sagen, war der Anspruch schon noch ein anderer, und das hat sich verändert.
Darf ich da einhaken?
Natürlich.
Und hat das Auswirkungen gehabt auf die Arbeit des Balestra? Weil der Balestra war ja schon immer sehr kritisch auch Red Bull gegenüber. Kann man das so sagen? Oder dem Engagement im Fußball von Red Bull. Hat sich das dann dadurch auch nochmal verändert, ausgewirkt? Oder?
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass er in gewisser Weise das bestätigt hat, was wir irgendwie analysiert haben. Also zu sagen, okay, da spielt man einfach mit unterschiedlichen Mitteln, und das kommt dabei raus. Und ich glaube jetzt, dass Red Bull, und ich glaube, man darf Red Bull Salzburg nicht verteufeln. Also ich glaube, Red Bull Salzburg macht, was Jugendarbeit betrifft, macht, was Spielentwicklung und macht auch, was Geschäftsmodell betrifft, sehr viel funktional richtig. Ja? Also das ist jetzt, das kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen. Ich glaube, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass es halt nicht die Art von Fußball ist, die mir gefällt oder die vielen anderen Fußballfans gefällt. Also zu sagen, es gibt so diese, es gibt diese Einheit zwischen irgendwie einem Verein und einer Fanszene. Es gibt eine gewisse Nähe, sondern es ist einfach ein Konzern, der Fußball spielen lässt auch. Und ich glaube, dass Red Bull Salzburg ja auch merkt, dass ihnen diese Basis, die andere Vereine haben, fehlt. Und insofern glaube ich nicht, dass uns das jetzt große Kritik auch unbedingt einbringt oder eingebracht hat, weil diejenigen, die den Fußball anders verstehen, die sehen das ja mit Red Bull genauso. Und bei Red Bull ist es ja nicht so, dass die jetzt irgendwie über eine total feste, gefestigte Fan-Community verfügen. Kann sich natürlich entwickeln, man weiß nie, aber mein Eindruck ist auch, wenn man in Salzburg oder so ist, dass das nach wie vor nicht der Fall ist. Ja.
Was waren noch so Ereignisse, die du jetzt rückblickend sagen würdest, die haben den Fußball, vielleicht auch den österreichischen Fußball im Speziellen, geprägt in dieser Zeit, wo du Chefredakteur warst?
Ja, ich glaube schon, dass das Nationalteam, ich meine jetzt kurz nach der EM, ich glaube, dass das Nationalteam schon einen anderen Stellenwert bekommen hat. Und ich meine, hat sich auch mit Red Bull zu tun quasi. Also das ist einfach, also ich glaube, dass die Qualität der Spieler, die dort ausgebildet werden, schon natürlich, und überhaupt die Akademien, also ich würde sagen, Akademien ist so ein großes Thema. Also ich würde sagen, das ist was schon vorher implementiert worden ist, aber was dann so richtig quasi Früchte getragen hat, ist, würde ich sagen, in den 10er Jahren, wenn man so will. Und eben, dass sich Österreich für Europameisterschaften qualifiziert, das ist ja eigentlich ein relativ junges Phänomen. Also 2008 war die erste Teilnahme, damals ohne Qualifikation. Und dann eben 2016, 2020, /21 und jetzt 24. Also ich glaube, da gibt es schon eine andere Präsenz auf dem Nationalteam. Der eine Faktor ist natürlich die Akademie, die Jugend, und auch die Professionalisierung im Fußball. Das andere ist natürlich, dass das Turnier größer geworden ist. Also das macht es dann auch leichter, sich zu qualifizieren. Also ich würde sagen, das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich glaube, so generell diese Frage der Professionalisierung, also ich würde sagen, dass auch die Bundesliga ist eine ganz andere heute als vor 15 oder 20 Jahren. Also da hat sich sicher im Fußball sehr viel getan und ich glaube jetzt so aus einer Vereinsbrille, was sich schon noch getan hat, ist auch wieder dieses, wenn ich Fan eines österreichischen Vereins bin, weiß ich, wenn ich einen guten Spieler habe, sehe ich den nicht lang. Das war früher auch schon so, aber es war nicht so extrem so. Also es ist jetzt einfach, wenn ich weiß, keine Ahnung, der Matthias Seidel spielt jetzt seine zweite Saison bei Rapid, der ist sehr gut. Überraschend, dass er noch da ist. Wenn er so gut bleibt, wird er nicht lang bleiben, zum Beispiel. Und das, also ich glaube, das ändert den Blick auf den Fußball, das ändert auch den Blick auf die Vereine, das ändert den Blick auf Spieler. Also ich glaube, Spieler werden, so absurd das klingt, auch immer weniger wichtig. Also es geht dann immer mehr um einen Verein, um so eine Identität. Es heißt ja immer, dass quasi international so die großen Stars immer wichtiger werden, das kann schon sein, aber ich glaube, auf dieser Vereinsebene werden Spieler immer weniger wichtig.
In einem sehr guten Standard-Interview im Juli 2024 hast du zu Oliver Marc gesagt, der Fußball ist aus seiner engen Ecke ausgebrochen. Kannst du das noch erläutern?
Ja, ich glaube, dass es einfach so eine Bewegung gegeben hat. Also ich würde sagen, Fußball war schon, also wie ich ein Kind oder ein Jugendlicher war, war Fußball eher so ein bisschen, okay, das ist halt der Sport für die Idioten und so. Und das ist irgendwie, war jetzt nicht so wahnsinnig gesellschaftlich, würde ich sagen, nicht von der allerwichtigsten Bedeutung und speziell wahrscheinlich in so einem intellektuellen Umfeld. Also dass man sagt, okay, Intellektuelle, die sich mit Fußball auseinandersetzen, gibt es relativ wenig. Hat es dann, muss man sagen, auch in Österreich relativ früh gegeben, also gerade auch im historischen Bereich, wo es dann irgendwie Bücher über den Wiener Fußball der Zwischenkriegszeit geht, um, weiß ich nicht, Matthias Maschek oder Roman Horak und so weiter. Also da hat es da schon relativ viel gegeben, aber das hat Zeit gebraucht, bis das dann auch größer wird. Also ich würde sagen, das war so eine Bewegung und ich glaube auch, dass dann der Ballesterer wichtig war. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel der Martin Blumenau, der auf FM4 ja quasi auch eine oder mehrere Generationen wahrscheinlich der Jugend quasi geprägt hat. Also Leute in einem medialen Umfeld einfach angefangen haben, anders über Fußball zu berichten, andere Dinge auch im Fußball zu sehen. Natürlich auch in Deutschland, dass das viel größer und stärker und geworden ist. Über die WM 2006 haben wir schon geredet. Ich glaube, das war auch so ein wichtiger Bereich da, dass Fußball plötzlich das Image geändert hat. Es ist immer noch nicht so, würde ich sagen, wie in Italien oder in einigen lateinamerikanischen Ländern, wo quasi diese enge Verbindung zum Fußball immer schon auch mit der Literatur, mit der Kunst, mit Filmen oder so verbunden war. Ich glaube, das ist es in Österreich und auch in Deutschland immer noch nicht, aber es ist trotzdem breiter geworden und man kann Fußball auf sehr viele unterschiedliche Arten sehen. Und man kann auch sehr unterschiedlichen Fußball sehen. Und ich glaube, das ist auch was, was sich geändert hat. Also früher war es halt, du siehst deinen Verein im Stadion oder wenn du nicht im Stadion siehst, siehst du ihn in der Zusammenfassung auf OF1 oder FS1 damals oder vielleicht das Live-Spiel dann irgendwie. Und mittlerweile kannst du ja jedes Spiel irgendwie überall sehen, mit relativ wenigen Einschränkungen. Und das heißt, das ist einfach viel, hat sich total ausgebreitet.
Kommen wir jetzt wieder ein bisschen zum Magazin zurück, zum Ballesterer zurück. 2013 gab es einen Relaunch. Was war das Ziel und was ist da gelungen auch?
Ja, ich würde sagen, das war eine der großen Errungenschaften, die wir gehabt haben. Also wir haben damals einfach gesagt, okay, wir wollen einfach unsere ganze Gestaltung verändern, neu aufsetzen. Und haben damals mit LWZ und Manuel Rade einfach Gestalter gefunden, die da sehr gut waren, also die da sehr interessiert waren, die sehr gut und gern mit uns zusammengearbeitet haben und die einfach dem Heft auch eine neue visuelle Identität gegeben haben. Und das ist, also wie wichtig das ist, merkt man einfach dran, wie gut das Konzept auch jetzt irgendwie immer noch funktioniert, wie klar das Heft aufgebaut ist, wie schön es auch ist. Also ich finde jetzt das Cover von Beckenbauer, das ist einfach ein Traum. Also ich würde sagen, eins der schönsten Cover, die wir jemals hatten. Und ich tue mir schwer damit zu sagen, das Schönste, weil wir so viele schöne schon gemacht haben. Und das sind einfach, also da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorher irgendwie kurz genannt habe, dass es einfach ein Magazin mehr ist als gute Texte. Und ich glaube, dass mit dem Relaunch wahnsinnig viel passiert ist in die Richtung auch von einer Professionalisierung und einer klaren Identität und einem klaren Auftreten. Und das war sicher einer der wichtigsten Schritte, die wir je gesetzt haben. Was damals auch dazugekommen ist, wir haben den Umfang erhöht. Also das ist auch was du hast am Anfang gesagt, wie viel Seiten der Balestra zu Beginn hat. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
32,
ja. Mittlerweile sind es standardmäßig 84. Das ist halt auch ein anderer Umfang, den man irgendwie füllen muss und der aber auch Platz braucht oder die Inhalte, die den Platz brauchen, um gut rüberzukommen.
Es geht ja auch immer, wenn man über ein kritisches Magazin redet, um Mittel und Möglichkeiten. Das war sicher auch nicht immer ein einfacher Weg für den Balesterer. 11 Freunde, die sich ja auch 2000 gegründet haben, dann aber bereits 2 Jahre später einen Verlag als Herausgeber hatten und seit 2023 mehrheitlich der Spiegelgruppe angehören. Mit solchen Konzepten hat man sich ja beim Balestra auch immer zumindest beschäftigt. Wie würdest du da so einen Blick zurückwerfen, auch in dieser Zeit?
Ja, ich würde sagen, die Zeit war schon von einer prekären Situation geprägt. Also es war beim Balestra nie so, dass wir irgendwie in Geld geschwommen sind. Gleichzeitig war es schon so, dass wir Dinge auch umsetzen konnten, also gerade der Relaunch. Und eben zu sagen, okay, wir machen ein Magazin, das einfach einen höheren Umfang hat. Das muss man auch irgendwie zahlen können. Aber es war eigentlich nie so, dass wir viel Geld zur Verfügung gehabt haben. Also ich meine, das ist auch so ein Punkt, der dann, ich glaube, 2014 oder so gekommen ist. Aber bis dahin hat es eigentlich nur die bezahlte Chefredakteursstelle und davor mich oder dann irgendwie noch eine Stelle oder so gegeben. Oder eine Art der Beschäftigung, aber eigentlich war der Großteil der Arbeit am Balestra ehrenamtlich. Und das hat sich verändert. Also da haben wir versucht, zumindest mal anzufangen mit Honoraren, einfach weil es auch notwendig ist. Also wenn man irgendwie eine Professionalisierung vorantreiben will oder einen professionellen Anspruch hat, dann muss das auch irgendwie der Fall sein. Aber das war immer ein extremer Kampf oder extrem an der Kippe. Und ich würde sagen, da auch zu der Frage nach den Verlagen. Also ich meine, der Spiegel ist sicher ein toller Partner. Und ich glaube, das also kann man 11 Freunde nur gratulieren. Ich glaube aber auch, dass es in Österreich wesentlich schwieriger ist, weil der Markt einfach ein ganz anderer ist. Also der Markt ist einfach viel kleiner. Und da kann man sagen, okay, Faktor 10 und was weiß ich was. Aber es ist einfach, eben Druckkosten sind nicht Faktor 10. So. Also auch wenn ich mehr produziere, wird es dann nicht automatisch so viel teurer, sondern das ist dann bei der Stückzahl ändert sich dann nicht so viel. Und wir, also ich tue mir doch schwer mit dem Vergleich mit den Freunden, weil das wirklich so ein Modell ist. Also finde ich super, dass das funktioniert und finde ich toll, dass es gibt. Und ich finde, dass die Kollegen und Kolleginnen da einen super Job machen. Und natürlich hätten wir gern auch andere Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist in dem Markt, also allein in dem Zeitungsmarkt nicht möglich und es ist auch in dem Fußballmarkt. Man kann die österreichische Bundesliga mit der deutschen nicht vergleichen.
Jetzt ist es trotzdem nach diesem Relaunch mit einer Professionalisierung weitergegangen. 2014 Texthonorare, 2018 wurde die Website neu gestaltet. Dann kam aber dieses Krisenjahr 2020 und die Kampagne Balestra brennt. Wie erinnerst du dich da zurück?
Ja, ich meine, 2020 ist sowieso ein schwieriges Jahr, wenn man daran zurückdenkt. Ich erzähle mal die Vorgeschichte. Also Balestra brennt war einfach, wie gesagt, es war immer oder meistens sehr prekär und es war meistens so, und da komme ich auch wieder zu der Leidenschaft, die irgendwie alle haben. Es war meistens so, dass eigentlich die größten Verbindlichkeiten bei uns selbst hatten. Das heißt, dass es irgendwie darum gegangen ist, dass, keine Ahnung, Gehälter nicht pünktlich gezahlt werden, Honorare nicht pünktlich gezahlt werden, Gesellschafter Geld nachschießen müssen, damit das Ganze am Laufen bleibt. Und wir irgendwann gesagt haben, okay, wir sehen eigentlich nicht, wie sich dieses Magazin weitertragen kann, ohne dass wir also dass es für uns dann auch einfach nicht mehr geht, und haben gesagt, okay, was sind so die Optionen? Und die Optionen sind, wir wollen eigentlich drum kämpfen und wir probieren, diese Kampagne zu starten. Und wir haben dann die Kampagne gestartet, auch mit einer relativ kurzen Vorbereitung eigentlich. Also es waren ein paar Monate, wir haben gesagt, okay, wir müssen damit irgendwie 2020 raus, und wir nehmen auch ein bisschen dieses 20-jährige Bestehen oder dieses Jubiläum als Anlass, um das zu machen. Ja, also einfach, das hat sich dann irgendwie angeboten. Also wir hätten jetzt nicht 5 Jahre gewartet, wenn wir das Jubiläum gerade verpasst hätten. Aber wenn man sagt, okay, das bietet sich an, wir haben da noch ein bisschen Zeit und probieren wir das. Und dann, irgendwie gerade wie das Heft in Druck war, ist dann der Lockdown gekommen. Also es war irgendwie eine Gleichzeitigkeit, die schon überraschend war, und für mich fühlen sich, und ich glaube, das geht allen so, also auch denjenigen, die nicht in so einer Kampagne gesteckt sind, diese ersten Monate, also ab März 2020, waren ja alle ein bisschen surreal mit diesen ersten Lockdowns und irgendwie ausgestorbenen Städten und irgendwie keiner weiß, was ist diese neue Krankheit und so weiter. Und in der Zeit ist halt, gerade in der Zeit ist die Kampagne angelaufen, und ich muss sagen, es war einfach überwältigend. Also es war, wir haben dort eine derartige Solidarität erlebt, die ich schwer in Worte fassen kann irgendwie, oder wo ich mir schwer tue, das irgendwie zu beschreiben, außer eben überwältigend. Also es haben dann Leute angefangen, also Fotografen von uns, irgendwie ihre Fotos quasi im Internet zu verkaufen und quasi dann Erlös uns zu spenden, Kooperationen mit Verlagen, die gesagt haben, alle Bücher, die ihr kauft, wenn ihr das und das angibt, gehen die Erlöse an den Ballesterer. Leute, die gespendet haben, Leute, die Mitglieder in unserem Supporters Club geworden sind, also gesagt haben, sie committen sich dazu, irgendwie länger auch irgendwie quasi zu zahlen, Leute, die 3 Jahresabos abschließen, obwohl wir quasi ankündigen, okay, vielleicht gibt es uns nicht mehr lang. Also das ist ja auch ein totaler Vertrauensvorschuss, oder Leute, die dieses lebenslang Abo nehmen, wo quasi in den Kaufbedingungen steht, gilt halt quasi bis ans Lebensende, entweder von der physischen Person, die das Abo hat, oder an unser Lebensende quasi, wenn es das Magazin nicht mehr gibt. Und dass es da Leute gibt, die das machen, und nicht nur das, sondern auch die ganzen Nachrichten und Botschaften, die es gegeben hat, alles, was auf Social Media passiert ist, wie oft das geteilt worden ist und was weiß ich was. Und der Kollege, also der Hans-Georg Egerer, damals den Versand gemacht, also es war halt auch Lockdown, ich war im Homeoffice und er war dann irgendwie im Büro und hat die Hefte verschickt quasi und diese Bestellungen abgearbeitet. Und das, also es waren surreale Monate, und war aber, glaube ich, für uns in der Redaktion und im ganzen Umfeld war das ein Vertrauensbeweis, also erstens zu sehen, okay, es gibt eine Community, der wir total wichtig sind und die für uns brennt, also eben in einem doppelten Wortsinn. Und das war für uns auch natürlich mit einer Verantwortung verbunden, also zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch weiter und wir müssen auch schauen, dass wir das gut weitermachen, weil das sind wir denjenigen, die uns da jetzt auch so unterstützt haben, auch schuldig. Und ich würde hoffen, dass wir dieses Versprechen auch gehalten haben. Aber ich bin optimistisch.
Ja, ich denke da an Herbert Prohaska, der ja mal im ORF gesagt hat, es gibt eigentlich in Österreich nur ein Fußballzeitschrift, glaube ich, war es. Mhm. Und das ist der Ballesterer.
Ja, Herbert Prohaska, gutes Beispiel, dass du das erwähnst. Wir haben auch so Supporter, oder nicht Supporter, sondern so Testimonials gehabt, die uns empfohlen haben. Herbert Prohaska war einer davon, die irgendwie gesagt haben, okay, wichtig, dass es uns gibt, und wichtig, soll uns weitergehen. Und total, also eben auch total rührend, welche Persönlichkeiten aus dem Fußball sich dann auch irgendwie quasi für uns eingesetzt haben. Und klar, ich meine, das ist natürlich er hat faktisch natürlich recht, wir sind das einzige Fußballmagazin, also wenn man sagt jetzt Vereinsmagazin und so weiter, wenn man die zur Seite lässt, sondern wenn man sagt, okay, reine, unabhängige Fußballmagazine, dann sind wir das einzige. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es den Ballesterer gibt.
Gehen wir ein Jahr weiter, 2021 sind dann gleich mehrere Projekte ins Leben gerufen worden, gestartet. die Bibliothek, der Podcast, Scheiberl Cup. Wie hast du diese Stimmung erlebt? Wie hast du diese Zeit erlebt? War da quasi eine neue Energie da oder wie kann man das darauf zurückblicken?
Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen sowas wie eine Aufbruchstimmung auch irgendwie ausgelöst hat. Also zu sagen, okay, wir wollen da neue Dinge machen. Also ich meine, beim Podcast, das kannst eh du besser erzählen, also kannst du gern ergänzen. Aber eben, du hast vorher auch einen eigenen Podcast gehabt quasi als Projekt und warst ja, schon erwähnt, unter anderem Covermodel bei uns, aber vor allem ja auch Redakteur, also hast auch viele Texte geschrieben und bist dann eigentlich ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber schon Jahren der Inaktivität quasi, hast du gesagt, na okay, eigentlich Ballesterer finde ich cool und ich mache Podcast und eigentlich könnte man das doch verbinden und total super, ja, also finde ich, und ich glaube, die Premiere war ja auch dann zu der Wien-Bibliothek, also zur ersten Bibliothek, und ich glaube, dass die Kampagne auch uns alle irgendwie wachgerüttelt hat und oder wachgerüttelt, also einfach da auch für neue Energie gesorgt hat. Und bei der Bibliothek kommt dazu, das war ein Projekt, das wir auch mit Hilfe der Wiener Wirtschaftsagentur gefördert bekommen haben, die einfach neue journalistische Projekte gefördert haben. Und die Idee dahinter war zu sagen, okay, es gibt uns jetzt schon so lang, wir haben schon so viele Themen besprochen, wir haben so viel Wissen und so viele Geschichten auch generiert und schauen wir, können wir das irgendwie nochmal anders sammeln und uns sind diese 16, 18, 20 Seiten Schwerpunkt vielleicht auch ein bisschen zu wenig, machen wir doch gleich ein ganzes Buch mehr oder weniger daraus. Wir haben uns am Anfang vielleicht gedacht, okay, dass es mehr Synergieeffekte auch gibt und das, aber ich finde, das ist auch, also wenn ich mir das anschaue, ich finde, das ist auch wieder ein Projekt, das von vorn bis hinten großartig geworden ist und ich meine, das ist jetzt mit Eigenlob immer schwierig, aber ich finde, es ist ein ganz tolles Ding, das super funktioniert als haptisches Erlebnis, aber auch als was über das hinausgeht, was man eben, wo wir immer diese Verbindung mit dem Podcast sehr stark suchen, wo wir eine Verbindung zur Website suchen, wo wir sagen, okay, es ist jetzt nicht nur ein Büchlein oder ein Buch, ein Bookersinn, wie auch immer, ja, sondern es ist auch was darüber hinausgeht, aber mit dem man auch eben, mit dem man irgendwie einen Urlaub verbringen kann, kann man lesen, kann man weglegen, kann man irgendwie 3 Jahre gar nicht kennen und dann irgendwie alle Ausgaben, die bisher erschienen sind, auf einmal kaufen und findet hoffentlich immer noch Sachen, die drin funktionieren.
Was mir bei diesen neuen Ideen und Projekten noch notiert habe, ist das Trainingslager. Der Ballesterer war ja eigentlich schon immer auch ein Ausbildungsverein und hat es jungen Journalistinnen ermöglicht, da auch hineinzukommen, sich auszuprobieren, zu schauen, ob das Richtige ist.
Ja, das Trainingslager würde ich sagen, auch eine, also eben wenn man von den letzten Jahren spricht, ich würde sagen, sehr viele Dinge, die in die richtige Richtung gegangen sind oder die sehr wichtig waren. Und ich würde sagen, Trainingslager war genau sowas. Also da kam auch der Moritz Ablinger auch nochmal hervorheben, der das quasi auch mit geleitet hat. Und die Idee dahinter war einfach zu sagen, wir wissen, es kommen immer wieder Anfragen, kann ich ein Praktikum machen, kann ich berufspraktische Tage bei euch machen, ich würde gerne was schreiben und so weiter. Und da sind wir dann eigentlich auch drauf gekommen manchmal, okay, wir können das nicht alles bearbeiten. Und wir haben immer gern Praktikanten, Praktikantinnen gehabt in der Redaktion, aber es ist auch gar nicht so leicht, das immer quasi zu organisieren, gerade weil wir immer relativ schwach besetzt waren, weil wir immer relativ wenig Leute irgendwie auch da gehabt haben oder auch nicht so klassische Bürozeiten, weil die Nicole sitzt in Hamburg. Das heißt, die ist auch gar nicht in Wien so, sondern das ist da zu sagen, okay, man hat quasi jemanden, der das Büro aufsperrt, das muss man auch erst einmal organisieren und dann jemanden da sitzen zu haben. Und immer super und wir haben auch tolle Praktikanten gehabt und auch die letzten, die wir gehabt haben, waren wirklich alles super. Aber es ist dann halt auch immer nur eine Person. Und die Idee beim Trainingslager war zu sagen, okay, wir schauen, dass wir Leuten, die eine journalistische Ausbildung suchen, die sollen da mal reinschnuppern. Das sind 2-tägige Workshops, da kriegen sie so Basics mit, da kriegen sie einfach mit, wie das funktioniert und können noch gleich was machen. Und unser Ziel ist, dass wir die Leute halten, dass die Leute auch nachher Lust haben auf mehr, für einen Ballesterer auch was schreiben. Und ich würde sagen, das ist super aufgegangen und ein Großteil, also wir haben das Trainingslager 2-mal bis jetzt veranstaltet, ein Großteil derjenigen, die dabei waren, haben schon geschrieben, andere haben es noch vor. Und viele sind einfach jetzt quasi, würde ich sagen, tragende Redakteure, Redakteurinnen. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Das heißt, wird es auch weiterhin geben?
Haben wir vor, und gleichzeitig muss man auch schauen, dass man es nicht, dass man es nicht zu oft macht. Also dieses Jahr haben wir keins gemacht, weil wir gesagt haben, okay, es ist, wir haben einfach gerade einen guten Stamm auch an Leuten, und ja, aber wir werden es sicher weiterhin machen, und haben auch gemerkt, das wird nachgefragt, das funktioniert und die Leute committen sich.
Ja, wir kommen langsam zum Ende. Dein Entschluss, den Balestra in der Funktion als Chefredakteur nach 12 Jahren, mehreren Auszeichnungen, 100 verfassten Leitartikeln und 99 Infografiken zu verlassen, wie ist der zustande gekommen?
Ja, ich würde mal die Zahlen bezweifeln, die in der Infografik stehen. Nein. Ja, ich glaube, wie ist der Entschluss zustande gekommen? Also der Entschluss ist eigentlich dadurch zustande gekommen, dass ich dieses Angebot bekommen habe vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, dort in die Presse bzw. Öffentlichkeitsarbeit zu wechseln. Und ich habe da einfach lange drüber nachgedacht, ob das was ist, was mich interessiert. Ich würde sagen, ja. Also es interessiert mich, in einem anderen Umfeld zu arbeiten. Es interessiert mich, auch in so einem Kontext zu arbeiten, gerade wenn man sich das aktuelle politische Geschehen anschaut, glaube ich, können Institutionen wie das dürfen nicht wichtig genug sein. Also ich würde sagen, das war so das eine, und was mich dort halt auch besonders quasi reizt oder gereizt hat, war halt diese Perspektive, okay, das ist eine neue Stelle, das ist eine neue Funktion, das ist was, wo man Dinge aufbauen kann auch. Also da bin ich wieder bei dem, was ich vorher schon ein bisschen erzählt habe, so von wegen, dass das halt auch was ist, was mich total reizt immer. Also zu sagen, okay, man macht was und schaut, dass man eben, man konzipiert dann irgendwie ein Magazin neu oder sonst irgendwas. Und ich würde hoffen, dass mir das dort auch gelingt. Und ich würde sagen, das war der eine Aspekt, der da wichtig war, also so ein bisschen meine persönliche Entwicklung. Und das andere war, dass ich mir auch gedacht habe, dass ich glaube, dass es, und ich meine, das klingt dann immer so blöd, aber dass es mich beim Balestra auch nicht unbedingt braucht. Also dass der Balestra so funktioniert, dass es mich nicht braucht irgendwie. Und dass es auch vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn es da irgendwie eine Veränderung gibt quasi. Und wenn man auch anderen Leuten quasi die Chance geben kann, das nochmal stärker irgendwie vielleicht auch zu prägen. Und ich glaube, das ist halt was, wenn man einen Job sehr schnell, sehr lang macht, und ich glaube, dass, da sind wir wieder beim Eigenlob, ich glaube, dass ich ihn gut gemacht habe, aber ich glaube, dass man selber auch nicht so sehr sieht, was man vielleicht dann auch nicht macht oder was man vielleicht dann anderen auch nicht ermöglicht und so. Und insofern glaube ich, dass es nach 12 Jahren auch okay ist, zu sagen, okay, soll jetzt wer andere machen. Und wenn ich mich nicht, ohne mich mit den ganz Großen vergleichen zu wollen, aber ich glaube, der Christian Streich war auch 12 Jahre bei Freiburg, war vielleicht mal 11. Das ist, also, so, nein, ich glaube, es ist einfach, manchmal ist es auch einfach okay, Dinge, auch wenn man sie gern hat, auch wenn man sie liebt, auch wenn man sie vermisst, aber es ist auch okay, die aufzugeben.
Ja, 12 Jahre ist schon eine Ära eigentlich auch. Jetzt ist der Sommer gewesen, du hast vielleicht schon ein bisschen Abstand gewonnen. Wenn du nochmal so mit Distanz versuchst drauf zu blicken, wo würdest du sagen, ist dein Wirken in der Medien- oder Fußballlandschaft, wo hat sich das am meisten ausgezahlt oder sichtbar gemacht?
Du stellst Fragen. Ja, ich glaube schon, dass sich das da sichtbar gemacht hat, dass es dann Balestra gibt, aber ich tue mir mit dem mein Wirken schwer, weil ich glaube, wenn man ein Magazin macht mit, egal ob 68 Seiten oder 84, kann man das nie allein machen, sondern da gibt es einfach immer wahnsinnig viele Leute, die daran mitarbeiten, die total wichtige Rollen spielen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass es das gibt. Und ich glaube, also ich würde sagen, mein Wirken war wahrscheinlich dass diese Rädchen dann ineinander gegriffen sind, aber das funktioniert halt auch nur, wenn die Rädchen und Räder da sind. Und deswegen, deswegen würde ich sagen, war es das Wirken der Ballesterer-Redaktion, und die möchte ich jetzt auch möglichst breit greifen. Also das sind nicht nur Leute, die schreiben, das sind auch Leute, die fotografieren, das sind Leute, die gestalten, das sind Leute, die, ja, und nicht nur die Leute, die es produzieren, sondern natürlich auch diejenigen, die es lesen und die es schätzen und die es unterstützen und die auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Also ich glaube, das sind so ganz, ganz viele Rädchen, die da ineinander greifen, und wenn das funktioniert, ist es gut. Und ich bin sehr froh, dass ich da eins davon sein konnte, und ich bin sehr froh, dass Nicole und Moritz jetzt dieses sind und dass das Werk weiter sich dreht.
Schöne Antwort. Zum wirklichen Ende jetzt. Was war so mit das skurrilste Erlebnis, das dir in deinen Ballesterer-Jahren untergekommen ist?
Ja, ich meine, ich finde die skurrile Geschichte oder die Geschichte, die sich da immer gut erzählt, ist, dass wir nach der WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, dass wir quasi die erste Frage bei der Pressekonferenz stellen durften nach dem WM-Titel an Joachim Löw, und der Kollege Robert Florenzio ihn dann danach gefragt hat, ob das jetzt irgendwie quasi die Revanche dafür sei, dass er bei der Austria rausgeflogen worden ist. Und das finde ich sehr lustig, weil ich glaube, dass das ist sowas, es ist eine Frage, an die man eigentlich nicht denkt nach einem WM-Finale, und ich glaube, an die auch Joachim Löw nicht gedacht hat, und die aber dann von relativ vielen internationalen Medien auch nur noch aufgegriffen worden ist. Und das finde ich, also das hat schon was Skurriles so, ja. Und das finde ich eine schöne Anekdote einfach. Ja.
Was war dein schlimmster Ballesterer-Moment?
Ich meine, das ist jetzt sehr nerdig, aber ich glaube, was mir nach wie vor schlaflose Nächte bereitet, ist ein bisschen übertrieben, aber woran ich immer wieder in Schrecken denke, ist, dass wir mal einen Titel geändert haben. Wir haben einen Text gehabt von einem Kollegen über Venezia und haben dann irgendwie ganz gescheit den Titel gewählt, der Kaufmann von Venedig, also so Shakespeare-Zitat und so weiter. Und haben dann in der letzten Runde beim drüber nachdenken, wollten wir ihn in den Plural setzen und wollten halt die Kaufmänner, weil es ging um mehrere, die quasi da Interesse an der Übernahme und so weiter hatten, wollten sie auf die Kaufmänner von Venedig ändern und haben dann vergessen, den Artikel zu ändern, und es ist dann dort gestanden, der Kaufmänner von Venedig. Und ich weiß nicht, wie mir dieser Fehler passiert ist. Und ich weiß nicht, es war dann eher lustig, weil die Reaktionen waren, ja, okay, das könnte man ja auch als Genitiv dann sehen, irgendwie so, okay, was ist damit gemeint und warum habt ihr es als Genitiv formuliert? Und ich habe gesagt, das war einfach ein Tipper, aber ist mir unendlich peinlich. Und an das denke ich viel zu häufig.
Und was war dein schönster Ballesterer-Moment?
Also so persönlich würde ich sagen, also wenn es jetzt wirklich so um das geht, und da würde ich sagen, das ist das jüngste Erlebnis, aber das ist, dass mir quasi die Redaktion, die aktuelle Redaktion hat mir zum Abschied quasi ein Buch geschenkt, das sie gestaltet haben, in dem es einfach so eine Sammlung an Texten ist, die ich geschrieben habe, obwohl ich sagen würde, ich war ja gar nicht so der größte Schreiber oder der fleißigste Schreiber, aber das war sehr schön, irgendwie mit verschiedenen Titeln, also nach verschiedenen Themen quasi sortiert, sehr, sehr, sehr schön kuratiert. Und was mich dann besonders gefreut hat, war, dass dann immer wieder so einzelne Erlebnisse von Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten habe dürfen, irgendwie drin war, die halt irgendwie an unsere gemeinsame Zusammenarbeit quasi erinnern und da wirklich sehr, sehr rührende Texte und sehr schöne Texte da waren, unter anderem auch einer von dir. Und genau, das war, also ich würde sagen, das war so zumindest das Rührendste, was ich erlebt habe. Ich meine, die Kampagne spielt da auch in einer ähnlichen Liga. Aber da war es der Ballesterer an sich. Jetzt würde ich sagen, da war es ich.
Danke für dieses Gespräch.
Danke.